der Podcast Samstag bei Hallo Meinung. Ab sofort jeden Samstag auf all unseren Kanälen. Der Podcast Samstag mit Peter Weber.
Liebe Zuhörer, heute mal etwas anderes Format, ein Podcast. Wir begrüßen Daniel Matisek, bekannter Publizist, Autor und Journalist. Daniel, zum ersten Podcast herzlich willkommen bei Hallo Meinung.
Hallo Peter, freut mich sehr.
Daniel, wir haben heute ein Thema, das bewegt uns, und zwar der persönliche Frieden, der soziale Frieden, der Landesfrieden ist gestört, neuerdings sogar durch Flughafenblockaden. Nun schreibt die Welt hier in einem Artikel, die möchte gern Märtyrer. Die Flughafenblockaden der letzten Generation vereinen Elemente zweier beängstigender Phänomene. Von terroristischer Selbstermächtigung und einer fanatischen Sehnsucht danach, dass es Verletzte oder gar Tote gibt. Jetzt gilt es, die Lehren aus 1968 zu ziehen. Ja, haben wir es mit einer neuen RAF zu tun?
Ja, ich hätte die Frage auch schon vor den jetzigen Flughafenprotesten mit Ja beantwortet, denn es gilt natürlich auch hier während den Anfängen. Und das hat man ja nicht getan. Es ist jetzt die Eskalation eingetreten, vor der wir eigentlich immer gewarnt haben und die wir vorhergesagt haben. Die Klimaextremisten loten ihre Grenzen aus und schauen, wo man ihnen Einhalt gebietet, und das geschieht nicht. Sie finden keine Grenzen, also radikalisieren sie sich immer weiter und es wird immer schlimmer. Und es geht hier ja nicht darum, harmlose junge Bubenstreichen zu spielen, sondern hier geht es darum, Menschen maximal zu terrorisieren, und das passiert zunächst auf einer psychischen Ebene und irgendwann natürlich auch an einer physischen. Wenn es jetzt darum geht, Menschen den Urlaubsanfang zu versauen oder Autofahrer im Straßenverkehr zur Weißglut zu treiben, alles nur im Namen einer selbstermächtigten Zukunftsrettervision, dann kann das nur der Anfang sein, wenn hier nicht generalpräventiv eingeschritten wird. Und es muss natürlich hier vom Staat eigentlich ein Riegel vorgeschoben werden, aber genau das wird verweigert. Und dann haben wir natürlich diese Radikalisierungsentwicklung, Eskalation. Und das war im Prinzip in der Anfangsphase der RAF nicht anders, mit dem Unterschied, dass damals der Staat ja durchaus durchgegriffen hat. Und da es hier noch erleichtert wird, rennen die praktisch offene Türen ein.
Nun erleben wir gerade, was Hamburg angeht, verheerende Schäden. Wir haben selbst aus erster Hand erfahren, zwei oder drei Piloten mussten durchstarten. Das ist zwar ein Manöver, das die Piloten gelernt haben, aber trotzdem ist es mit Risiken verbunden. Wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die Flugangst haben. Und gerade wenn man im Landeanflug ist und im Sinkflug und dann muss man durchstarten, dann, wenn ein Mensch mit Herzschwäche dabei ist, kann das zu verheerenden gesundheitlichen Folgen führen. Wenn wir jetzt eines sehen, dass die Staatsanwaltschaft in Hamburg sagt, also es war eine Gefährdung des Luftverkehrs war nicht abzusehen oder war nicht Gegenstand der Anzeige, und deshalb wurden die entsprechenden Personen wieder freigelassen, die doch erheblichen Schaden und auch die Sicherheit gefährdet haben, der Flugpassagiere und der Crew. Ist der Staat überhaupt noch funktionsfähig, die Justiz?
Das würde ich zunehmend mit Nein beantworten, und vor allem ist es vorsätzliches Versagen des Staates. Es ist ja im Prinzip eine Art von struktureller Strafvereitelung im Amt, und nicht nur in einem Amt, sondern in allen Ämtern. Also dass rechtsfähige Gesetzesdurchsetzungen und so weiter ausgehebelt werden, wenn Terror und Kriminalität im Dienst einer herrschenden Ideologie stehen, das ist eigentlich, muss man leider sagen, in der deutschen Geschichte gar nichts Neues. Also denk an die Reichskristallnacht, Peter. Also ich möchte nicht die Zeit des Dritten Reichs mit heute gleichsetzen, um Gottes Willen, um nicht wieder missverstanden zu werden, aber wir hatten auch schon damals den Fall, dass Kriminelle Straftaten begangen haben und die Polizei hat mehr oder weniger untätig dabei gestanden. Damals wurde das auch mit einem gerechten Volkszorn, in dem Fall gegen Juden, was natürlich jetzt überhaupt nicht vergleichbar ist mit der Klimageschichte, aber vom Grundsatz her, wurde damals, wie gesagt, auch Gewalt gegen eine bestimmte Gruppe ausgeübt im Namen einer höheren Ideologie, die grundsätzlich dem Staat gelegen kam. Die Folge war, Polizei und Justiz haben sich zurückgehalten. Und eine ähnliche Selbstermächtigung, auch wenn es inhaltlich was ganz anderes ist, aber hier geht es ums Prinzip, erleben wir jetzt auch. Ich meine, das ist ja unfassbar, man muss sich vorstellen, da geht der Justizminister hin und droht gestern mit der Härte des Gesetzes. Also man muss mit der Härte des Gesetzes nicht drohen, sondern Gesetze stehen im Raum, die gelten für jedermann in einem Rechtsstaat. Und die Strafe muss ein Automatismus sein, die da drin enthalten ist und kein Drohpotenzial. Also man kann nicht damit drohen nach dem Motto, wenn ihr ernst macht, dann gelten unsere Gesetze. Nein, die Gesetze gelten schon vorher und die Justiz und die Polizei haben die Aufgabe, sie einzuhalten. Und hier erkennt natürlich auch jeder Bürger die Doppelstandards. Rainer Wendt von der Polizeigewerkschaft hat es ja gestern auf den Punkt gebracht, im Sicherheitsbereich der Flughäfen bekommt man Ärger, wenn man nur eine Cola-Dose mitbringt. Aber hier können ein paar Hanseln mit Warnwesten den ganzen Flughafen und Luftverkehr lahmlegen. Das versteht kein Mensch mehr. Normalerweise ist hier eine Haftstrafe von bis zu 10 Jahren vorgesehen. Hier werden die direkt wieder auf freien Fuß gesetzt. Und was noch dazu kommt, Peter, ein wichtiger Punkt. Die Unterlaufung von Sicherheitsstandards, dass es offensichtlich so leicht ist, durch Absperrung in den Hochsicherheitsbereich von Flughafen zu kommen und sich auf Rollbahnen zu kleben, ist natürlich ein fatales Signal an weltweite Terroristen, die in Zukunft sagen, wenn die das schaffen, dann schaffen wir das erst recht. Deutschland blamiert sich da auch noch im Ausland maximal. Und der Umgang von Justiz und Behörden jetzt nach dieser Tat zeigt, dass man offensichtlich daran auch gar nicht zu ändern gedenkt.
Nun ist hier ergänzend zu sagen, in den Tagesthemen wurde die Sprecherin der letzten Generation 7 Minuten interviewt. Was sie zu dieser Aktion sagt, wie sie aufs Flugfeld gekommen sind. Nun erlebt man ja auch, wenn man die Bilder sieht und wenn man die Texte liest, hier, dass Polizei mit diesen Menschen in Dialog tritt, also mit Straftätern. Wir haben ja umgekehrt erlebt bei Corona, bei anderen Sachen, Ruhestörung durch Reichsbürger, Steuerhinterzieher, dann wird die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Mit aller Härte lernen dann die Menschen das Gesetz kennen. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Merkt es der Bürger?
Ja, absolut. Also wir erleben diesen staatlichen Kontrollverlust ja tagtäglich in allen Bereichen. Aktuell zum Beispiel auch in den Freibädern, in den Schulen, in den No-Go-Areas unserer Städte. Zum Teil, wie gesagt, sind die Polizeidienststellen, kann man sagen, freiwillig ideologisch gleichgeschaltet. Also das muss gar nicht durch Zwang von oben erfolgen. Das ist zum Teil auch wirklich subsidiär aus der Überzeugung der Handelnden heraus zu erklären. Und natürlich wissen sie zum Teil auch ein wohlwollendes Verständnis der Allgemeinheit oder der Veröffentlichkeit hinter sich. Dann kommt aber auch noch dazu, dass viele Polizisten inzwischen Angst haben vor Repressalien und medialen Shitstorms und auch ihrer eigenen Existenz, wenn sie ihren Job machen. Also wir hatten diese Woche ein fatales Beispiel da gehabt. Da sieht man verzweifelte Autofahrer, die versuchen, Anhänger der letzten Generation, die sich festgeklebt haben, von der Straße zu schaffen. Dann schreitet die Polizei nicht ein, die steht nebendran und verhindert, dass also Gewalt gegen die Klimakleber ausgeübt wird. Und als dann eine der Betreffenden, die noch mit Penner angeredet hat, hat der Polizist wohlgemerkt den verzweifelten Passanten oder Autofahrer in dem Fall zurechtgewiesen und ihm mit einer Strafanzeige gedroht, aber gegen die Kleber ist er komplett untätig geblieben. Wenn man solche Bilder sieht, das ist verstörend, weil da zeigt man, dass die Rechtsordnung hier nicht mehr geschützt wird. Und wir hatten ja auch, Peter, jetzt gerade diese Tage die Veröffentlichung in der Welt, dass es etliche geheime Chat- und Gesprächsprotokolle über Verhandlungen und enge Kommunikation zwischen Journalisten und Politikern, auch Kommunalpolitikern, mit diesen Aktivisten gab. Da hat dann beispielsweise ein Helge Lind zugesagt, die SPD zu infiltrieren. Oder es hat dann die Jamila Schäfer aus Frankfurt wirklich ernsthaft bedauert, dass sie sich nicht mehr mit den Klimaschützern solidarisieren könnte, weil sie nun mal in einer Koalition gefangen seien. Wenn man diese Engführung zwischen Politik und Terroristen, ich nenne sie jetzt so, sich näher betrachtet, dann ist ja ganz klar, dass dann natürlich auch die Staatsorgane letzten Endes maximal, im besten Falle maximal verunsichert sind, im schlimmsten Falle schon zu Komplizen geworden sind. Also diese enge Kooperation zwischen Aktivisten und linker Politik, die ist alarmierend und ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt noch mit rechtsstaatlichen Methoden Einhalt geboten werden kann.
Und wer glaubt, dass es sich nur um linke Politik und linke Parteien handelt, den müssen wir eines Besseren belehren. Auch Joachim Herrmann von der CSU in Bayern hat die letzte Generation empfangen. Und das ist ein Indikator dafür, dass doch einiges schiefläuft in diesem Land. Die Aktionen werden mit angeblichen übergesetzlichen Notstand begründet, mit notwendiger Planetenrettung, zunehmender Hitze, ablaufender Zeit. Kannst du diese Argumente nachvollziehen und sind sie zu rechtfertigen?
Nein, absolut nicht. Und selbst dann, Peter, wenn sie begründet wären, wären sie ja aus generalpräventiven Gründen abzulehnen. Denn niemand hat das Recht und darf das Recht haben, sich aus einer auch noch so argumentativ schlüssigen Privatapologetik heraus, also einer Selbstrechtfertigungslehre, über das Gesetz zu stellen. Wäre das anders, dann gäbe es ja keinen Terror weltweit, dann gäbe es nirgendwo Terror, sondern gäbe es nur legitimen Aktivismus. Und man muss hier bei der Klimabewegung, das ist ein Sonderfall, da muss man darauf hinweisen, dass hier die Politik gewissermaßen die Ernte ihrer eigenen Saaten einfährt. Sie befeuert ja die Klimahitzepanik und hat sie durch jahrelange linksgrüne Propaganda, durch Bildungsabbau und durch eine mediale Diskursunterdrückung überhaupt erst so auf den Schild gehoben. Und das Ergebnis ist eine gehirngewaschene, panikverhetzte Generation von, man kann es wirklich nur so sagen, lebensunfähigen Zivilversagern und Hypermoralisten. Und die setzen auf simpelste Lösungen. Das sind natürlich meistens die alten sozialistischen Parolen von Staatswirtschaft, Mangelwirtschaft, Degrowth, Verboten und so weiter. Und diese Figuren glauben tatsächlich, sie müssten eine angeblich blinde Mehrheit, also uns alle, davor retten, demnächst in Flammen aufzugehen vor dem nahenden Weltuntergang. Das ist ähnlich wie im Mittelalter mit den Ablasspredigern, die mit den Qualen und dem Horror des Fegefeuers gewarnt haben. Und hier wird also wirklich auch der religiöse und Sektencharakter der letzten Generation klar sichtbar.
Eine der führenden Protestierenden war Miriam Meyer, die 31-Jährige. Sie hat jahrelang tibetanischen Buddhismus studiert und viele bezeichnen das als brotlose Kunst. Sie war bereits an vielen Klimaaktionen beteiligt, in Sylt, auch in Hamburg. Dort hat sie einen Schaden mit ihren Aktivisten, das sind keine Aktivisten, das sind Terroristen, von 20.000 Euro verursacht. Ihr wurden 40 Tagessätze à 10 Euro auferlegt, also ein Schaden 20.000 Euro und 400 Euro war die Strafe. Was sind das für Gestalten, die da auf die Straße gehen, die sich festkleben, die den Flugverkehr gefährden? Was sind das für Leute?
Also bei Meyer muss man ja sagen, anerkennt, sie hat ja wenigstens noch ihr Studium abgeschlossen. Damit dürfte sie schon eine absolute Ausnahmeerscheinung innerhalb ihrer Peer Group sein. Die anderen meinen ja meistens alle nur, indem sie irgendwas Nützliches für die Gesellschaft tun, vermeintlich Nützliches. Die Gesellschaft, in der sie wie die Maden im Wohlstandsspeck aufgewachsen sind, hätten sie das Recht, diese Gesellschaft zu sabotieren. Allerdings lebt sich natürlich als hauptberufliche Klimaaktivistin deutlich besser offenbar als tibetische Buddhistin. Und ich meine, die intellektuelle Verdürftigkeit und die Verblendung dieser Szene zeigt sich unter anderem ja auch darin, dass sie geistig nicht willens und auch nicht fähig sind zu erkennen, Peter, wie sie da benutzt und instrumentalisiert werden. Denn hinten dran stehen globalistische Interessengruppen, die sich von der geplanten Klimaideindustrialisierung Deutschlands handfeste und gigantische Profite versprechen. Das muss man immer wieder aufdecken. Ich meine, die machen das alles nicht freiwillig. Und das ist tatsächlich der einzige wahre Grund für diesen unwissenschaftlichen Hokuspokus. Hier geht es tatsächlich um die größte Umverteilung von unten nach oben, wahrscheinlich der Geschichte, um den gemeingefährlichsten Raubzug. Hypothekenanbieter, Immobilienkonsortien, Windkraft, Wärmepumpenlobby, ausländische Industrie, die lecken sich die Finger danach, dass sich Deutschland selbst abwrackt. Und das ist die Speerspitze derer, die genau das erreichen wollen. Und würden diese, ich nenne sie mal Vollopfer der letzten Generation und auch Fridays for Future übrigens, das erkennen, dann müssen sie sich sofort fragen, warum eigentlich US-Milliardäre, britische Hedgefondsmanager, Stiftungen wie der World Climate Fund ausgerechnet in Deutschland eine abgerichtete Klimajugend heranzüchten und finanzieren. Deutschland ist das Land, das bereits am meisten für Klima- und Umweltschutz getan hat, das bereits die teuersten Energiepreise hat und Spritpreise, dessen Volk bereits die größten Entbehrungen für Klimaschutzmaßnahmen sogenannte trägt und dessen Regierung unverantwortlich hohe Anteile von Steuergeld der eigenen Bürger für angebliche Klimaschutzprojekte ins Ausland schickt. Warum züchten Sie sich also mit dem Geld keine Klimaaktivisten in China, in Russland, in Südamerika, in Saudi-Arabien oder überall sonst daran, wo fossiler Strom und Benzin praktisch nichts kosten, wo sie weiter munter vergeudet werden, wo es noch nicht mal ein Problembewusstsein gibt, wo es keinerlei Emissionsbeschränkungen gibt und wo die Klimabilanz gegenüber Deutschland verheerend ist, mal ganz abgesehen davon, dass die ja sowieso ein Vielfaches, die genannten Länder, ein Vielfaches des deutschen CO2-Ausstoßes verbuchen. Also warum finanziert diese Lobby gerade in Deutschland, wo das geforderte Umdenken ja bereits bis zu Erbrechen durchgesetzt ist, eine solche Speerspitze der Agitation? Die Antwort ist klar, es geht hier nämlich nicht um echten Klimaschutz oder um Rationalität, sondern hier geht es darum, eine bereits geschundene Wirtschaft und eine bereits marode Infrastruktur vollends kaputt zu schlagen. Deutschland soll fertig gemacht werden, soll seine Gefährlichkeit auch global aus wirtschaftlichen Interessen beraubt werden und soll zur Beute gemacht werden. Das ist tatsächlich die Aufgabe, die Agenda-Setter in Übersee und ihre Handlanger im eigenen Land uns zugedacht haben. Und ob die jetzt von Habeck in mafiösen Filzstrukturen im Wirtschaftsministerium installiert sind oder ob sie auf den Straßen und Rollbahnen kleben, ist dabei eigentlich sekundär.
Nun hast du hier Hintergründe, Zusammenhänge angesprochen. Die Hintermänner werden auch immer teilweise genannt, man sieht immer kurz Veröffentlichung, aber so Investigativjournalismus, dass man den Dingen wirklich nachgeht und die ja nun wirklich nicht nur ansatzweise, sondern auch schon ziemliche deutlich Konturen aufzeigen, wer dahinter steckt. Warum geht man hier nicht in die Diskussion und sorgt für Aufklärung?
Ja, die Antwort ist wahrscheinlich so simpel wie verstörend. Es ist nämlich so, dass eine rationale, offene Debatte und Aufklärung diese Motive natürlich entlarven würde. Und genau deshalb werden die ja auch entsprechend geframed als angebliche Verschwörungstheorien, als Desinformation. Genau deshalb gibt es die Debatte ja nicht. Und deshalb gelten die Kritiker als Klimaleugner. Da werden Begriffe aus vormittelalterlichen Debattenkulturen, wenn man sie so nennen will, reproduziert. Genau deshalb gibt es auch solche dümmlichen Medienkampagnen, die wirklich in ihrer plakativen Einfalt jedem, der sie vor Augen geführt bekommt, eigentlich die Alarmglocken schrillen lassen müssten. Beispiel, es wurde diese Woche wieder aufgedeckt, dass wirklich weltweit in allen Ländern offensichtlich gesteuert, konzertiert die Meldung verbreitet wurde und seit Jahren wird. Überall auf der Welt wird sich das Klima doppelt so schnell bis drei- oder viermal so schnell erwärmen wie im Rest der Welt, was ja nicht sein kann. In jedem Land, Neuseeland, Australien, Deutschland, Indien, überall heißt es, hier erwärmt sich gerade das Klima doppelt so schnell wie woanders. Und da sieht man schon den Kampagnencharakter und die konzertierte Aktion dahinter. Und genau deshalb verbreiten auch hier lobbygesteuerte Politik und gekaufte Medien diese aktuelle Hitzepanik, die wir im Moment um die Ohren gehauen bekommen. Man muss es immer wieder sagen, das ist alles eingebunden in eine Agenda. Und das zeigt zum Beispiel auch die Tatsache, dass die EU jetzt allen Ernstes den 15. Juli zum Gedenktag für Klimaopfer ausgerufen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also hier wird eine Psychose kultiviert, also ein Kult wird hier hochgehalten. Das sind natürlich unabhängige Forschung und kritische Hinterfragung und öffentliche Debatte, denn über die Narrative sind völlig ausgeschlossen. Das ist gewollt.
Nun werden sich die Älteren unter uns daran besinnen können. Ich bin Jahrgang 53 in den 60er Jahren in Berlin im Poststadion. Wir haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt. Ich erinnere mich an Temperaturen 35 Grad und das werden sicherlich viele Menschen bestätigen können. Und wenn man sich mal so ein bisschen die Chronologie mancher Zeitungen und mancher Wetterberichte anschaut, da wird man lesen, Überschriften in den 70er Jahren, 38 Grad, wir haben einen Hitzerekord erreicht. Ja, es sind Dinge, wir wollen nichts bestreiten, aber trotzdem auch nichts entsprechend potenzieren. Alles, was wir hören, ist ja besorgniserregend. Hast du Sorge, dass es zur Durchsetzung dieser Ideologien noch schlimmere Gewalttaten geben wird?
Ja, durchaus. Und eben, wie gesagt, aus zwei Gründen, weil zum einen die Panikmache ja immer weitergeht, die mediale Hysterie, die hier geschürt wird, treibt natürlich gerade naive und unaufgeklärte Menschen immer mehr in die Verzweiflung, die dann auch zu solchen Taten unter Umständen mutiert. Da rekrutiert sich ja dann eben auch diese Klimabewegung. Und zum anderen, weil natürlich die Dynamik, die Eigendynamik, die Selbstradikalisierung weiter voranschreitet, je weniger diesem unseligen Treiben vom Rechtsstaat Einhalt geboten wird. Aber ich befürchte halt auch diesmal wieder, dass wir gerade in Deutschland kollektive Verirrungen, ist ja nicht das erste Mal in unserer Geschichte, wie immer bis zum bittersten Ende auskosten müssen und dass hier alles so lange auf die Spitze getrieben wird, bis es früher oder später Tote geben wird und möglicherweise sogar sehr viel.
Wie könnte dem Klimawahn überhaupt noch Einhalt geboten werden? Gibt es da überhaupt noch eine Chance? Siehst du in der jetzigen Politik, dass es zu einer Normalisierung kommt oder müsste es wirklich eine sogenannte Zeitenwende im Politwesen geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also enden werden diese Zustände, diese Aggressionen und diese Proteste, der Krawalle oder terroristischen Akte sicherlich früher oder später und zwar aus zwei Gründen. Entweder wenn es in Deutschland irgendwann eine andere Regierung gibt, die diese Spinnereien und die grüne Propaganda dorthin befördert, wo sie hingehört, nämlich auf den Müllhaufen in der Geschichte zu all den anderen ideologischen Lügenmärchen und Wahngebilden und endlich wieder Realpolitik betreibt. Das heißt nicht, dass Klimawandel oder eine kritische ergebnisoffene Forschung über meteorologische Daten über Klimaentwicklung künftig nicht mehr betrieben werden sollen. Aber sie sollen eben ergebnisoffen, ohne staatliche Finanzierung, ohne Finanzierung durch Profiteure und Eigeninteressen, sollen diese Forschungen wieder unvoreingenommen laufen können. Und es muss möglich sein, auch Gegenmeinungen wieder zuzulassen im öffentlichen Raum. Wenn das gelänge, dann würden vielleicht eines Tages auch wieder insofern normale Verhältnisse einziehen, dass Justiz und Polizei mal wieder ihren Job machen können. Und das Zweite, also wenn es im Zuge einer solchen geistig-moralischen Wende, jetzt um das einstige Wort von Kohlmann zu bemühen, geistig-moralische Wende, wenn es da gelänge, Deutschland aus dem Würgegriff dieser supranationalen und auswärtigen Interessengruppen und NGOs zu befreien, die unsere Politik und Medien infiltriert haben, dann könnte auch wieder ein normaler Umgang mit Kritikern und der gesellschaftlichen Debatte stattfinden. Das ist ja etwas, was wir während der Corona-Zeit völlig verlernt haben. Dann würde natürlich ein Großteil der Klimamärchen, auf denen die ganze Panik und auch dieser Aktivismus der letzten Generationen und anderen aufgebaut ist, entzaubert. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass nämlich den wohlstandsverwahrlosten Kids und den weltfremden Erwachsenen, die sich da bei der letzten Generation und auch bei übrigens bei Extinction Rebellion und anderen Organisationen engagieren, vielleicht dann spätestens ein Licht aufgehen, wenn Deutschland wegen ganz anderer Probleme im Chaos versinkt, wenn es nämlich irgendwann endgültig zum Entwicklungsland geworden ist, wenn hier die Lichter ausgehen. Dann wird nämlich, selbst dann, wenn sich ihre Horrorprognosen bewahrheiten sollten, das Klima unser allergeringstes Problem sein, denke ich.
Ja, liebe Zuhörer, solche Sendungen dienen dazu, dass wir aufklären, dass wir Realitätsbetrachtungen haben, weg von Ideologien, sondern zu den notwendigen. Die Welt ist nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber wir müssen uns mit den Realitäten abfinden und es darf nicht sein, dass wir über das, was wir letztlich hier erleben, dass Deutschland immer weiter abgehängt wird und wir erkennen, wir sind Schlusslicht und das ist dann letztlich irreversibel. Ja, ich bedanke mich bei Daniel Matizek für diesen Podcast, für das Interview, bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, liebe Grüße.
Liebe Zuhörer, ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Alle Informationen zu unserer Kontoverbindung finden Sie im Begleittext. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere Beiträge von Peter Weber und Hallo Meinung finden Sie in den sozialen Medien wie zum Beispiel YouTube und Facebook.